philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen schönen Nachmittag. Ich begrüße Sie wieder zu den philosophischen Brocken auf Radio Orange. Wir sind heute zu Gast bei Molly McDolan. Sie ist Barockmusikerin mit dem Instrument Oboe. Und neben ihrer Tätigkeit als Konzertmusikerin arbeitet sie auch musikwissenschaftlich zu sehr spannenden Themen. Und eins davon, das neueste Projekt, ist zum Thema Stille in der Musik, zu dem sie eine sehr ausgedehnte, umfangreiche Arbeit verfasst hat, über die wir heute ausführlich diskutieren werden. Wenn Sie nun nach dem ersten Stück Musik die Diskussion und Konversation mit Molly McDolan.
Thank you.
Das Stück, das wir jetzt gerade gehört haben, war Gott, man lobet dich in der Stille. Bach, Werkverzeichnis 120. Was sagt dir das Stück oder warum hast du dieses Stück vorgeschlagen als erstes Musikstück?
Also ich fand dieses Stück ziemlich repräsentativ von meiner Arbeit, was zum Thema Stille geht in der lutheranischen Barockmusik. Hier geht es insbesondere um den Ausdruck der Stille als ein Wort und Ausdruck von Loben auf die andere Hand. Und ja, da sieht man schon ein ganz eindrucksvolles Unterschied zwischen die zwei Worten und eben diese rhetorische Setzung von Bach ist hier sehr klar zu sehen. So, deshalb habe ich dieses Stück ausgewählt.
Gut, ja. Es sind da schon ein paar Schlagworte gefallen, die mir schon aufgefallen sind, auch im Zusammenhang mit der Barockmusik, wo du sagst, dass da die rhetorische Umsetzung von einem Begriff wie im Stille da in der Barockmusik eine größere Rolle gespielt hat als vielleicht in der Klassik oder woanders? Ist das ein spezifisches?
Das ist genau so. Also dieses Begriff Barockmusik kann sich auf, also es ist natürlich schwer unmöglich eine große Epoche in einige Sätzen zusammenzufassen, aber bei Barockmusik verstehen wir mehr oder weniger Basso Continuo, also dass die Akkorde von der Bassstimme aus geleitet sind, und eine rhetorische Verständnis von dem Text, die umgesetzt ist in der Musik. Und das kann auf alle möglichen Ebenen stattfinden, auf einer Satzebene, auf einer Wortebene, in diesem Fall habe ich, also für meine Arbeit war das sehr wichtig, sowie größere Ebene. Und für diesen Stück, mir war es wichtig, diese Begriff Stille und wie das ausgesetzt war. In diesem Hörbeispiel war es ganz klar zu hören, eine tiefe, ausgedehnte Stimme, in der Altstimme bei dem Wort Stille, ganz aktive Bewegung in die zwei Oboe d'amore, und das alles in Kontrapunkt zu, also rhetorischer Kontrapunkt in diesem Fall, zu dem Ausdruck von Loben. Also Loben, das ist eigentlich ein ganz klarer Begriff.
Das stimmt, das ist ein Begriff in der sakralen Musik vor allem, in der Kirchenmusik. Siehst du da einen Unterschied, wie dieser Begriff Stille eingesetzt wird in der barocken Kirchenmusik im Unterschied zu einer weltlichen?
Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage und wir könnten ganz locker eine separate Sitzung zu dieser Frage machen. Aber kurz gefasst habe ich, also kurz mal zu meiner Arbeit. Ich habe so in der Gegend von 5000 Stücke analysiert, angeschaut und einige Beispiele von dem Wort Stille oder Schweigen oder er hat nichts gesagt. Wenn diese Worte im Libretto von einem Stück stattgefunden haben, dann habe ich halt ihre Umsetzung in Musik analysiert. Und das alles in einem sehr kurzen Zeitfenster von 1700 bis ungefähr 1730, 40, je nachdem. Und dann habe ich eben durch diese Analysen natürlich bemerkt, ob es sakral oder weltlich war. Und bei den sakralen Sachen, das habe ich, diese Beispiel repräsentiert das sehr gut mit sehr viel Bewegung und gleichzeitig ausgehaltene tiefe Tone auf dem Wort Stille. Und in weltlicher Musik habe ich erstaunlich wenig Beispiele von den Wortstille gefunden. Und wann schon, dann war es eher in dem Sinn von Lehrer. Also mein Liebhaber ist nicht hier. Der Wald ist stille. Mhm. Es singt kein Vögel. Mhm. Ich habe ihn vergebens gesucht und es ist mir nur Stille zurückgekommen. Wobei in der sakralen Musik habe ich, in diesem Fall sakrale Musik, frühprotestantische Komponistin. Mhm. Stille ist natürlich ein absolut zentraler Begriff in der protestantischen Theologie und ist entsprechend voll besetzt. Ja.
Mhm. Auch sehr spirituell offenbar, führt dann in eine spirituelle Sphäre hinein. Aber bevor ich dann noch mehr ins Detail gehen möchte mit dir zu diesem Projekt, nochmal kurz die Frage eigentlich, wie bist du zur Barockmusik gekommen und was ist so eigentlich dein Werdegang von deiner Ausbildung her?
Also, zur ersten Frage, wie bin ich zu der Barockmusik gekommen?
Also, oder zu dem Instrument eigentlich auch, zur Oboe?
Also, alle Musiker haben eine andere Geschichte, wie sie zu ihren Instrumenten kommen. Das ist eine Kindergeschichte. Ich bin einfach zu der Oboe gekommen. Es hat mich angesprochen und wir sind dann Freunde geworden. Und da ich Oboistin war, also damals dann die Hauptrepertoire für die Oboe ist natürlich Barockmusik. Es gibt ganz viele schöne Solo-Kantaten, Konzerte, Kammermusik. Ich bin halt auf meinen Weg zu der Barockmusik gekommen über die Oboe und die Barockmusik hat mich sehr angesprochen. Also, wie Sie hören, ich bin nicht gebürtig Österreicherin, ich bin englischsprachig und die Sprachen haben mich immer fasziniert, also richtig fasziniert, wie man Ideen basteln kann aus diesen Wörtern, aus Bausteinen, was diese Wörter alles in semantische Bedeutung tragen. Und die barocke Musik nutzt diesen semantischen Ebene der Musik auf eine Sonderweise, also der absolut ein Unikat ist in der Musik, in der abendlandischen Musikgeschichte.
Du hast dich eigentlich, warum ich das auch frage von deinem Werdegang, weil du bist ja eigentlich in den USA aufgewachsen.
Das stimmt.
Da ist man nicht unmittelbar so dieser barocken Umwelt oder diesem barocken Kultur ausgesetzt, die man so in Europa so stark spürt. Wie kommt man als Amerikanerin eigentlich da, dass man sich für ganz dieses spezielle Segment eigentlich interessiert?
Also, ich habe das zuerst dann studiert. Zuerst bin ich halt, also den Geburtsort steuert schon die Erfahrungen, die man im Leben haben wird. Und ich bin halt zu glücklicher Zeit, im glücklichen Land, im glücklichen Eck der Welt geboren. Und also ich schätze mein Privileg sehr. Ich komme aus San Francisco-Gegend, was ein sehr bedeutendes Zentrum für alte Musik ist in den USA. Mhm. Also es hat wenig kulturelle Zentren auf diesen Ebene. So Boston und San Francisco. Okay. Und wenn man das aber studieren möchte, ernsthaft, dann gab es zur Zeit, also zu meiner Undergraduate-Zeit, keine Möglichkeit, in Nordamerika zu studieren mit der Barockoboe. Also nach Holland und dann später in der Schweiz, da habe ich in Basel in der Schweiz studiert. Und noch 10 Jahre gelebt. Mhm. Und jetzt bin ich in Wien sesshaft.
Sehr gut. Sehr gut. Und ein Studium hast du abgeschlossen in Basel, wo? In welcher Institution?
In Basel habe ich an der Schola Cantorum Basiliensis studiert, eine Hochschule für alte Musik, wo ich auf historische Doppelrohrblasinstrumente spezialisiert habe.
Ja. Und im Rahmen von dieser Ausbildung hast du dann begonnen, auch dich für dieses eigentlich musikwissenschaftliche, musikhistorische Thema der Stille zu interessieren und hast da, wie du das schon erwähnt hast, unglaubliche Datenfülle zusammengetragen. Also dein Ansatz war ja nicht nur zu lesen, was es da zu lesen gibt, und da hast du ja auch, glaube ich, schon erwähnt, da war eine Literatur ist geht ins Geisteswissenschaftliche vielleicht oder ins Theologische, aber du hast das was ganz methodologisch, was ganz was Spezielles und ich auch meine, was du uns noch erzählen wirst, was Neues gemacht, nämlich eine ganz systematische Analyse von praktisch einem, sozusagen, Komponistenmenge-Segment und hast daraus eigentlich sehr interessante Erkenntnisse gezogen, die wir uns gleich nach dem nächsten Musikstück anhören, weiter besprechen werden. Aber was hören wir als nächstes?
Als nächstes hören wir die klassische Beispiel, dass man springt gerade in den Sinn, wenn man sagt ein Wort Stille oder in diesem Fall nichts, dann kommt bei den meisten Leuten und bei Komponisten die klassische Lehre. Also was passiert bei Stille? Eben gerade nichts passiert bei Stille. Mhm. Und hier hören wir ein super Beispiel von der Motett Jesu meine Freunde, Bach-Werkverzeichnis 227, auch ebenfalls Johann Sebastian Bach. Und hier möchte ich erwähnen, also es fängt mit einem kleinen Choral an und dann ist diese ganz beeindruckende Setzung von Es ist denn nichts. Und nichts Verdämliches, die an den, die bla 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 bla. Also es ist als Adverb gemeint, aber diese Nichts ist sowas von vollgestopft mit Bedeutung.
Okay, dann hören wir uns das gleich an. Thank you. Ja, es war ein wunderschönes Stück, auch eben dieses, wie das Nichts in Ton gesetzt wurde, diese unglaublich schöne Pause. Es ist denn nichts. Und man spürt auch irgendwie diese eben sakrale Stimmung, also irgendwie spirituelle Stimmung. Und was ich dich nur fragen wollte, ich habe ja deine Arbeit gelesen auch, die ja, so wie ich das verstanden habe, auch ein Buchprojekt ist, das wird sich auch bald einmal veröffentlicht oder in der nächsten Zeit einmal veröffentlicht, deine Studie.
Im Moment existiert es nur in Artikelfassung.
Ja, genau. Aber es ist ja von der Masse her, zumindest gibt es wirklich sehr viel Stoff, weil du hast von einer bestimmten Zeitperiode und einer bestimmten, auch geografisch eingegrenzten Rahmen, fünf Barockkomponisten durchsucht, und zwar deren Gesamtwerk, wenn ich das richtig verstanden habe, deren Gesamtwerk in Bezug auf Kompositionstechniken oder in welcher Weise sie das Konzept Stille, Ruhe, Leise eingesetzt haben in ihren kompositorischen Werken. Und ich glaube, der Schwerpunkt war doch eher auf sakrale Musik, nehme ich an. Oder?
Also eigentlich auf sakral oder weltliche Musik habe ich keinen Sonderwert gesetzt. Mhm. Ich habe einfach knallhart nach diesen Wörtern nachgeschaut. Mhm. Also mein Arbeitsansatz war, ich bin durch die ganz reiche Wortschatz, deutsche Wortschatz für dieses Konzept von Stille. Mhm. Also ich nenne das Stille, aber im Unterschied zum Englisch, da im Englischen gibt es natürlich viele Adjektiven, so quiet oder Tranquil, ja, genau. Yeah. Und auf Deutsch gibt es so wunderschöne Worte, zum Beispiel Schweigen, dieses aktiven Ausdruck von eigentlich ein passiver Zustand. Mm-hmm. Also ich tue eben nichts. Ich sag ja nichts. Ich tue aktiv nichts sagen. Mm-hmm. Und das ist, also ich bin natürlich keine Sprachwissenschaftlerin, aber das scheint mir in meinen englischen Ohren oder in Französisch gibt es ja Citer, auf Italienisch gibt es auch etwas Ähnliches, aber die Deutschen, also sie haben schon einiges am Hut, was ist Wortschatz für Stille beinhaltet. Zum Beispiel, man kann natürlich etwas nicht sagen aus Trotz. Man kann es nicht sagen, weil man das nicht weiß. Man kann es nicht sagen, weil man nicht sprechen kann. Man hat keine Zunge. Man kann etwas nicht hören, weil man taub ist, oder man kann es nicht hören, weil man nicht zuhört. Es gibt alle möglichen Färbungen von diesem Konzept Stille, Schweigen. Und die habe ich alle, also mehr oder weniger, also ohne Filter angeschaut. Ich bin einfach nach dem Wortschatz gegangen. Mhm. Und danach habe ich, wie gesagt, Stück für Stück diese Kompositionen, also diese Setzungen, analysiert. Auf eine ganz primitive Art. Mhm. Also was ich wohl mehr interessiert ist, was passiert gerade? Also bei dieser Setzung von Stille oder Schweigen. Oder irgendwas. Mhm. Er hat nichts gebetet. Mhm. Geht es nach oben? Melodie, geht es nach unten? Passiert irgendwas in der Bassstimme? Ist es gerade ein lange ausgehaltener Ton? Mhm. Ist es gerade viel Bewegung? Ist es eine interessante Harmonie? Ist es etwas Ungewöhnliches da, wie jetzt gerade passiert auf diesen Wortsetzung? Oder eben nicht? Also, und zur Zusammenfassung und Bewertung von all diesen Analysen, weil es war schon einiges an Datenarbeit, da habe ich mir ja eine Datenbank eingesetzt. Mhm. Und das machte es möglich, dann am Ende ja, zu sortieren, Ich habe jedes Stück analysiert auf 100 Faktoren und 500 Stücke hab ich dann am Ende gründlich analysiert.
Also wenn ich das zusammenfassen darf, du hast Partituren, alle Partituren durchgelesen von 5 Komponisten, die du ausgesucht hast.
Welche genau, das stimmt. Das war Bach, Telemann, Handel, hat extrem wenig mit Stille zu tun, er ist eher bombastisch. Telemann hat natürlich unglaublich viele Stücke geschrieben. Und dann noch Reinhard Kaiser war in Hamburg und Gottfried Heinrich Stölzel. Und diese 5 habe ich ausgewählt, weil sie ungefähr in der gleichen Zeit gearbeitet haben. Sie kannten mehr oder weniger sich untereinander. Mhm. Sie waren entweder beeinflusst von jemandem oder ihre Schaffen hat die anderen dann beeinflusst. In diesem Sinne gab es schon ein cultural transfer, ein kulturelles Übermittlung aufeinander. Also eben gerade, was ist an diesen Figur Stille? Was ist an diesen Figur Wellen? Was ist an diesen Figur Tod? Also das ist zu einerseits verstanden war unter die Komponisten, aber dann auch natürlich unter dem Publikum.
Ja, ja.
Die haben diesen Code also man nimmt an, dass man es immer das Gleiche von der Komponistenseite rauskommt. Von Hamburg bis London bis Leipzig, dass diesen Code dann doch auch eine Bedeutung hat.
Wahnsinnig spannend. Also du hast, deine These, wenn ich das richtig verstanden habe, war, du hast diese 5 Komponisten einmal ausgewählt, weil die auch in einer bestimmten musikalischen Tradition geschrieben haben, das war so deutsche, lutheranische...
Genau. Musikalische Kanton
waren ja, sie. Na, genau. Ja.
Sie sind alle durch die Thomas-Schulen gegangen, lutherische Ausbildung, wo also die Rolle der musikalischen Kantor in dieser frühlutheranischen Kirche war natürlich unsagbar wichtig. Mhm. Es gab der Prediger, der von der Kanzlei gepredigt hat, und dann gab es die musikalische Predigt, den Tonversetzung, es gab den Predigt für den Kopf und die musikalische Predigt für den Herz. Mhm. Und diese protestantische Verbindung von Kopf und Herz über das Intellekt, über die Ohren, war ein sehr lutheranisches Merkmal. Ja.
Das heißt, dass die Komponisten explizit aufgefordert waren oder die Aufgabe hatten, quasi biblische Motive in Musik umzusetzen, wenn man so will. Und dass man auch in der Weise, wie sie komponiert haben, klangliche Umsetzung von, wie du schon gesagt hast, Welle oder Regen oder Seufzen oder eben auch Stille, dass es da so kompositorische Tools gab, wenn man so will, oder bestimmte Muster. Das war, glaube ich, deine These, dass du gesagt hast, es gibt diese kompositorischen Möglichkeiten und die verstehen aber auch, das Publikum versteht das aber auch.
Und durch dieses... diese Kodifizierung, weil wir haben den Text, wir haben Wörterbücher, wir können irgendwie den Text reinlesen, den Kontext von diesen Wörtern, aber wir bleiben immer, also Text bleibt immer auf einer gewissen Ebene stehen. Und Musik hört aber auf, Musik fängt an, gerade wo diese Text-Semantik-Ebene aufhört. Mhm. Und eben durch die Untersuchung von der Musik, die direkt liiert ist mit der semantischen Übersetzung von einem Wort, da kommen wir in eine ganz interessante Lage. Weil wir haben da die Möglichkeit, durch die Musik ein anderes Gesicht zu sehen von diesem Wort. Mhm. Und ich mache gerne das Vergleich mit diesem Rosettestein, dass sie mal in Ägypten gefunden haben. Da gab es ja natürlich, also was heißt Griechisch, Hieroglyphen und ja, es tut mir leid, eine andere Sprache. Und es war eben durch diesen Stein mit einem Text übersetzt auf drei Sprachen, dass es endlich mal möglich war, die Hieroglyphen zu entziffern. Und ich schlage vor, dass diese Art von massenhaft musikalischen Analysen von gewissen Worten oder gewissen Konzepten macht es dann auch möglich, einen Einblick zu haben in diesen kodifizierten musikalischen Übersetzungen von Worten oder Konzepten.
Wahnsinn. Also wenn ich das richtig verstanden habe, für die auch die es gibt in einer Partitur den Text Teil und dann gibt es die Vertonung.
Genau.
Und du hast unsagbar viele Daten, also die Partituren zusammengetragen, gesammelt, in einer Datenbank erfasst. Und deine These war nun die, dass du sagst, ein bestimmtes Wort oder ein bestimmter Ausdruck von Stille in einer Partitur im Text wird kompositorisch umgesetzt in einer Weise, wie es nicht nur Bach macht, aber auch andere Komponisten, weil sie eben in dieser lutheranischen Tradition stehen. Und dieser kompositorische Ausdruck ist dann quasi wie ein Code, den das Publikum aber auch quasi als Imperativ erfasst oder als Code, sondern okay, diese Art von Stille ist eine spirituelle Stille, diese Art von Ruhe ist eine, fordert mich auf, an was anderes zu denken oder zu fühlen oder so in der Art in der Predigt, in der Kirche.
Ja, das stimmt. Also Stille ist natürlich, also eine etwas erweiterte Figur. Es ist nicht so bildlich, und ich benutze dieses Wort bildlich ganz bewusst, weil diese Art von musikalisch-rhetorischer Umsetzung beruht sich auf eine viel längere Tradition, als sicher ganz gut etabliert in der Renaissance. Da trägt es den Namen Wortmalerei oder Madrigalismus. Es gibt unterschiedliche Begriffe dazu. Und wenn man denkt an etwas, die leichter umzusetzen ist, zum Beispiel ja Donner. Also, es kommt ein Wort Donner vor und man kann sich sehr gut vorstellen, was da kommen wird. Irgendwie, okay, gut, Donner, Punkt. Oder und dann, okay, nehmen wir ein anderes Wort, Seufzen, das haben Sie erwähnt. Seufzen, also was ist ein Seufzer? Tada. Und dieses musikalische Figur, tada, tada, oben, unten, tada. In diesem Fall in der Geste, ja, das kommt immer wieder vor und das kommt dann sogar vor in Instrumentalmusik und dann weiß man ganz genau, tar, 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 das ist dann Seufze, Seufze. Also da braucht man auch nicht mal Text. Und diese Art Kodifizierung, es schafft eine gewisse musikalischen Untertitel. Also ich stelle mir vor, ich habe auch in solche Kirchen gespielt, ganz große Kirchen mit ganz halliger Akustik, wenn man nicht in den ersten zwei Reihen sitzt, dann hat man 0,0 Chance, den Text zu verstehen. Aber auch in der letzten Bank in der Kirche versteht man die musikalische Umsetzung. Ja. Also da hört man eben von den Sängern, aber von den Instrumenten hört man immer noch Tarum, 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 tarum. Okay, das geht jetzt über Seufzen. Oder okay, da geht irgendwas über Donner. Also den ganzen Satz habe ich doch nicht verstanden, aber das war Donner, das war Seufzen. Und ich habe mich dann gefragt, gibt es doch dann einen Begriff, ein musikalisches Begriff für Stille oder Schweigen? Und das war eben eine Leitung. Also so bin ich zu diesem Thema gekommen.
Vielleicht hören wir uns noch ein Stück an. Was kommt als nächstes?
Als nächstes kommt ein kurzes Stück von einem etwas weniger berühmtes Komponist. Wir haben bis jetzt nur Bach gehört, mhm. Johann Sebastian. Jetzt kommt ein Stück von Gottfried Heinrich Stölzel, Jahrgang 1725, mhm. und das ist aus seinem Brockes Passion nach Brockes. Okay. Und das ist ein Gespräch von der Seele oder Engel, die fragt sich: Hey, Jesus, du stehst jetzt vor Pilatus und du wirst befragt. Der Pilatus fragt dich, ob du Judenkönig bist, oder er stellt diese Fragen. Und das ist eigentlich eine Frechheit. Und wissen Sie, was der Jesus sagt auf diese Befragungen?
Nicht?
Er sagt nichts. Er sitzt da und er schweigt komplett. Und das ist diesen wahnsinnig Trotzakt. Also, ich finde diese Beispiel, es ist etwas kurz, aber es ist
ein wahnsinnig. Ja, auch wieder ein wunderschönes Stück gewesen. Was ich sehr spannend finde an deinem Projekt, du hast irgendwie quantitative Methoden eingesetzt, also in diese Datenbank, erstens mal Erfassung, Datenbank-Auswertung, du hast von über 100 Faktoren gesprochen, die du in einer Kombination abgefragt hast, die Partituren, und mit diesem quantitativen Approach, Methodologie, bist du zu sehr spannenden qualitativen Ergebnissen gekommen, also wissenschaftlichen Ergebnissen. Das finde ich eine sehr spannende Interaktion, die in der Musikwissenschaftenwelt nicht wie üblich das ist, aber mir kommt es jedenfalls sehr herausragend vor, dieser Ansatz, dass du da verfolgt hast, 5000 Partituren da sich anzuschauen und zu analysieren.
Also vielleicht ist das erste Mal, dass es auf diesen, auf diesen Skala sowas gemacht war, also in Bezug auf musikalisch-rhetorische Figuren, dass es quantitativ und beweisbar ist. Mhm. Aber ich, natürlich komme ich aus den Aufführungsrichtung, also Performance. Und es ist nicht unüblich, dass ein Aufführender, also die spezialisiert ist auf Barockmusik, so wie ich und meine Kollegen, dass sie so viele Stücke spielen in ihrer musikalischen Karriere. Also hunderte von diesen Stücken habe ich auch internalisiert. Aber ich bin keine Datenbank und ich kann von mein Bauchgefühl reden. Ich kann mit meinen Kollegen über das Gefühl, das wir haben bei gewissen Wörtern oder irgendwas. Und dieses Gefühl ist aus Erfahrung. Aber natürlich, Erfahrung kann man sehr schwer auf ein wissenschaftliches Tisch bringen. Ja. Und eben durch dieses qualitatives Arbeit, da kann ich schon sagen, na schau, in alle die Werke von Bach, die zwischen 1720 und 1735 geschrieben war, jedes Mal, dass er in einem sakralen Kontext diesen Wort zu diesem Zeit oder mit Sopran, also nach gewissen Faktoren, da kann ich dann schon sagen, schau, das ist ein Ergebnis. Mhm. Und das ist natürlich ein tolles Werkzeug zu haben, weil es sind natürlich einige sehr interessante Ergebnisse rausgekommen. Mhm. Und man diesen Datenmenge schneidet, also wie alle statistische Arbeiten, das schneidet man es auf vernünftige Ebenen. Zum Beispiel, Sie haben vorher erwähnt, sakral, also geistlich gegenüber weltlich. Und das hat diese Spaltung rausgekommen ist, also Stiller ist eben in der weltlichen Musik eher Lehre und eher Präsenz in der geistlichen Musik. Es gibt auch natürlich musikalische Figuren, die rausgekommen sind, die wiederholbar sind. Das habe ich eigentlich gesucht, das habe ich auch gefunden. Sehr interessante musikalische Darstellungen. Das haben wir im ersten Stück gehört, Gott, man lobe dich in der Stille. Ein Beispiel, die ich wahnsinnig interessant fand, war also eine ausgehaltene Ton in der Gesangsstimme mit entweder stillbleiben, also unbeweglich, unbeweglichen Bassstimme und dann sehr aktiv, also richtig arpeggiert über eine komplexe Harmonie. Also ganz hohe Töne in entweder Geige oder Flöte oder Oboe. Und dann dieser tief ausgehaltene Ton in der Gesangsstimme. Also es ist merkwürdig, wie oft diese Figur vorkommt. Und da könnte ich auch nicht sagen, was das bedeutet. Also ich bin auf diesem Punkt in meiner Recherche. Ich weiß, dass das ist ein Muster. Das kommt immer wieder vor bei allen möglichen Komponisten, also alle Komponisten, die ich angeschaut habe. Was das bedeutet, ist mir noch offen. Das kann ich höchstens vergleichen mit so eine gewisse Arbeit der Kunsthistoriker. Es gibt eine ganze Disziplin, die Ikonografie, wo sie zum Beispiel, okay, es gibt eine Figur und er hat einen Donner. Blitz in der Hand, also okay, das muss Zeus sein, oder diese Figur da, er hat irgendwie so Flügel auf den Schuhen, das muss der Merkur sein. Also anhand von diesen kodifizierten Figuren, dann kann man eigentlich etwas mehr über diese Figuren erfahren. Also ich nenne meine Arbeit ohne ein besseres Begriff, musikalisches Ikonografie. Musical Ikonografie.
Super.
Es ist natürlich etwas viel Arbeit, aber es zeigt Resultate.
Ja, spannend. Das heißt, du wirst in die Richtung weitermachen und das irgendwie noch der Öffentlichkeit schenken irgendwann? Oder wenn du das
Also wie gesagt, einige Artikel sind schon in Gang. Also es kommt bald zwei Veröffentlichungen zu diesem Thema. Eins in Danish Musicology und eins in einer Sonderveröffentlichung in der Schweiz. Aber wie ich gerade gesagt habe, ich bin auf dem Weg mit dieser Arbeit. Ich habe jetzt sehr viel gemacht und ich bin zu Ergebnissen gekommen. Und was diese Ergebnisse dann bedeuten, was diese Figuren dann bedeuten, ich weiß, dass es die Figuren gibt, aber was sie dann doch zu sagen haben, das ist natürlich ein viel breiteres Thema.
Ja, toll. Ja, danke für dieses wirklich sehr spannende Gespräch zu einem Thema, wo man wahrscheinlich noch sehr viel reden kann. Also es geht natürlich in die ganz viele Richtungen, auch kulturwissenschaftlich, historisch, philosophisch haben wir jetzt gar nicht so viel angeschnitten. Vielleicht kann man sagen, in diesem Sinne Fortsetzung folgt, wer weiß. Jedenfalls danke für dieses Gespräch, Molly.
Danke sehr.
McDolan. Und du hast noch ein letztes Stück für uns auf Lager, das wir uns zum Ausklang anhören werden, bis die Sendung zu Ende ist. Das heißt, ich verabschiede mich schon jetzt und einen schönen Nachmittag bis zum nächsten Mal. Weil Molly wird noch uns sagen, was noch zum Abschluss kommt.
Also, das letzte Stück, das ich hier ausgewählt habe, ist ein Sopran-Arie aus dem Bach-Werkverzeichnis 199. Arie für Sopran, Stimme, Seufzer, Stille, Klagen. Da haben wir hier ein wunderschönes rhetorisches Kontrapunkt zwischen Seufzer, haben wir vorher gehabt, und Klagen und natürlich dann Stille, Klagen.
Alles zusammen.
Danke sehr fürs Gespräch.
Danke ebenso. Danke.